Sabine. Im Prinzip meine Zukunft. Es hat etwas gedauert, bis meine Schwester sich dazu entschloss, ihre Geschichte zu erzählen. Als ich sie fragte, schnappte noch, bevor sie nachdenken konnte, ein altes Muster zu und verschlang die Möglichkeit, über Erfahrungen und Gefühle zu sprechen. Und überhaupt, waren ihre Erlebnisse es wert, geteilt zu werden? Gab es nicht viel schlimmere Schicksale, viel größere Herausforderungen, die gehört werden sollten? Noch vor ein paar Jahren hätte Sabine sofort Nein gesagt, ihre Verletzungen und Erschütterungen verschwiegen, stumm ausgeharrt und, ja, auch still angeklagt. Heute kann sie das Muster erkennen und aushebeln, vielleicht nicht immer, aber immer öfter. Sie sagt, wir müssen lieber einmal zu viel als zu wenig reden. Auch über Fehlgeburten. Sie hatte 2. Die Woche, in der wir uns treffen, ist keine einfache. Vor 4 Jahren und 3 Tagen ist unser Bruder Flo gestorben. Zeit ist vergangen. Die Erde hat sich tatsächlich weitergedreht. Die Sonne ist wieder aufgegangen. 1464 Mal. Und ich bin weitergegangen, trotz des Mühlsteins, den ich seither mit mir herumtrage. Ich habe Falten bekommen, aber auch Muskeln. Neue Sorgen, neue Ideen, neue Träume. Dem Todestag war ich selbstbewusst entgegengetreten. Als ich am Vorabend ins Bett ging, war ich mir sicher, ihn zwar nicht leichtfüßig, aber ohne größeren Schiffbruch überstehen zu können. Beim Aufwachen war davon nicht mehr viel übrig. Mit einem Schlag erwischte mich die Keule der Schmerzerinnerung. Ich schnappte nach Luft, riss das Fenster auf und rettete mich auf die Yogamatte. Stoischer als sonst folgte ich der Internet-Yoga-Lehrerin, hob die Arme zum Sonnengruß, verwandelte mich in einen Hund, eine Kobra und einen Baum. Ich schwankte, aber kippte nicht um. Ich presste den Sturm aus mir heraus, schickte die Ruhe meines Atems in jeden Winkel meines Körpers. Jetzt war ich wieder stark, stark genug für die ersten Schritte für diesen Tag. Auf der Fahrt nach Schwelm denke ich darüber nach, wie Flo, Biene und mich miteinander verbindet, auch wenn jede von uns ihren eigenen Weg hat, mit ihm und jetzt ohne ihn. Als Älteste von uns 5 Geschwistern, 7 Jahre älter als ich, 10 Jahre älter als Flo, habe ich meine Schwester kaum als Spielkameradin, sondern als die Vernünftige in Erinnerung. Als ich in die Grundschule kam, war sie bereits konfirmiert. Als ich aufs Gymnasium kam, machte sie ihr Abitur. Und als ich studierte, hatte sie schon einen Doktortitel und einen Ehemann. Sie war die erste von uns, die die Tür des Elternhauses aufstieß und die Welt entdeckte. Sie ging als Au-pair nach England, als Assistenzlehrerin nach Schottland und als Referendarin nach Düren. Ich wollte nicht, dass sie auszog, läutete es doch unwiederbringlich unser aller Flüggewerden ein. Ein Leben außerhalb meiner Geschwister sprengte meine Vorstellungskraft. Aber natürlich war es aufregend, Biene in ihrer ersten eigenen Wohnung zu besuchen. Und als wir alle erwachsen waren, hatte sich ein neues Geschwistermiteinander entwickelt, bei dem die Hackordnung aus Kindertagen nicht mehr galt. Wir waren jetzt nicht nur von demselben Fleisch und Blut, sondern auch ebenbürtig. Doch Biene trug eine Last mit sich, die wir anderen 4 nicht kannten. Das Gefühl, als ältestes Kind der Familie, als erstes für Enkel zu sorgen. 28 war Biene, als sie ihren Mann kennenlernte, 30, als sie heiratete und die Fragerei auf Knopfdruck losging, erzählt sie mir im Wohnzimmer, in dem ich schon so viel Zeit verbracht habe, beim Renovieren, Kinderhüten oder Kaffee trinken. Und wo ich Flo das letzte Mal lebend sah, an Bienes Geburtstag vor 4 Jahren. Sabine sagt, meine Eltern haben ihrem Wunsch nach Enkelkindern deutlich Ausdruck verliehen und oft nachgefragt, wann es denn bei uns soweit sei. Anfangs gelang es ihr, die Erwartungshaltung von sich fernzuhalten, genoss das Verliebtsein und die Zweisamkeit. Sie sagt, da ging ich noch davon aus, dass ich ein Kind bekommen würde, sobald für mich der richtige Zeitpunkt gekommen war. Ein Jahr und ein paar Monate zogen ins Land. Der richtige Zeitpunkt kam, Biene wurde schwanger. Ihr süßes Geheimnis behielten sie und ihr Mann noch für sich. Sie wollten sicher sein, dass alles in Ordnung war, bevor sie die Vorfreude teilten. Doch dazu sollte es nicht kommen. Die Wochen auf Wolke 7 endeten jäh, als der Frauenarzt beim Embryo keine Herztöne feststellen konnte. Biene wankte, taumelte, griff nach der Hoffnung, die der Arzt ihr darbot, das Herz ihres Kindes könne noch beginnen zu schlagen. Wer würde sich nicht daran klammern, denke ich, wenn Aufgeben keine Option ist? Wieder und wieder ließ sie sich zum Ultraschall einbestellen. Das letzte Mal nach einem Kurztrip nach Berlin, da war sie mittlerweile in der 15. Schwangerschaftswoche und erbrach an manchen Tagen mehr, als sie zu sich nehmen konnte. Als sie betend und bibbernd auf der Untersuchungsliege lag, sagte der Arzt, da ist nichts. Das Herz hat nicht angefangen zu schlagen, das muss jetzt raus. Aus. Vorbei. Alles Hoffen umsonst. Kein Kind, kein Enkelkind. Der Plan geriet durcheinander, die Gefühle sowieso. Wochenlang hatte der Arzt Sabine hingehalten und sie mit einem toten Fötus im Leib hoffen lassen, während die Hormone ihr noch das größte Glück auf Erden vorgaukelten. Versagt aber hatte, so glaubte sie, sie. Sie sagt, mein Körper hat versagt, ich habe versagt, mein Leben lang habe ich auf mich geachtet, Sport gemacht, mich gesund ernährt und jetzt klappte die natürlichste Sache der Welt nicht. Selbst im Moment des größten Schmerzes schob sich ihr Leistungsanspruch in die erste Reihe. Sie sagt, ich hatte Angst, dass mir die Zeit davonläuft. Ich wurde ja nicht jünger. Ich hatte das Gefühl, dass der Fötus jetzt so schnell wie möglich entfernt werden muss, damit ich wieder schwanger werden kann. Ich komme kaum hinterher zu begreifen, wie vielschichtig die Not war, die meine Schwester durchlebte. Alles prasselte auf sie ein, die Worte des unsensiblen Arztes, das gefühlte eigene Unvermögen, schwarz auf weiß vor Augen auf dem Monitor, die Nachfragen der Enkelkinder erwartenden Eltern im Gleichtakt mit dem Ticken der biologischen Uhr. Mein Gott, denke ich, da verliert diese Frau ihr Kind und anstatt, dass man sie in warme Decken hüllt, sie festhält und streichelt, tröstende Worte murmelt und sie sachte in den Schlaf wiegt, lässt man Raum für Scham und Selbstkasteiung für einen Satz wie ich habe versagt. Woher kommt es, dass es sich wie ein Misserfolg anfühlt, wenn ein Kind im Mutterleib stirbt oder eine Frau gar keine Kinder bekommt? Woher kommt es, dass es sich wie ein Erfolg anfühlt, der Welt ein Kind zu präsentieren? Wie kann es sein, dass wir etwas Bewunderung und Anerkennung zollen, das nicht in unserer Macht steht? Dass wir das größte Wunder des Lebens nicht als genau das ansehen, als ein Wunder, das sich einfach gegen alle Widrigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten durchgesetzt hat? Konditionierungen könnten die Antwort sein. Wofür wir gelobt werden, danach streben wir. Wofür wir geliebt werden, dafür leben wir. So kommt es, dass wir uns selbst geringschätzen, wenn wir hinter der Erwartung zurückbleiben. Biene blieb auf der Strecke. Eine Erkenntnis formte sich, dass man zwar versuchen kann, alles richtig zu machen, das Ergebnis aber trotzdem falsch sein kann. Dass man, so sehr man sich auch anstrengt, nicht alles im Leben in der Hand hat. Die Ausschabung wurde für in 3 Tagen angesetzt und die Sabine von damals, die so gern funktionieren wollte, quälte sich am Tag davor noch zum Geburtstagsfest unserer Mutter, lief ins offene Messer der Enkelkinderfrage und offenbarte weinend am Küchentisch: Ich bin schwanger, aber das Kind ist tot. Es schmerzt mich sehr, meiner Schwester in ihre Erinnerungen zu folgen. Und es schmerzt mich, dass ich selbst recht wenige Erinnerungen an diese Zeit habe. Nach 18 Jahren kann ich meinem Gedächtnis nicht mehr trauen. Habe ich wirklich so wenig mitbekommen, wie ich es vermute? Habe ich so wenig mitbekommen, weil mir anderes wichtiger war? Oder weil es nicht viel gab, was ich hätte mitbekommen können? Ich habe nicht darüber gesprochen, mit niemandem, sagt Biene. Und sie sagt es heute laut und vehement und als ob sie es selbst nicht mehr glauben kann. Aber ich, ihre Schwester, wusste es. Verdammt nochmal, ich wusste, dass sie am nächsten Tag in die Klinik musste und dass das, was ihr Kind hätte werden sollen, aus ihr herausgeholt wurde. Es muss mir einfach klar gewesen sein, welchen Weg sie da vor sich hatte. Es ist mir unerklärlich, warum ich abends nicht an ihrem Krankenhausbett saß, ihre Hand hielt und mit ihr weinte. Ich vermute, dass ich mich in die junge Ehe nicht einmischen wollte. Ich wollte nicht stören. Genau das aber ist das Problem. Ja, Biene, du hast wahrscheinlich wie immer nichts gesagt und nicht um Hilfe gebeten. Aber du warst in Not. Du hattest jedes Recht dazu. Ich hätte auch ohne ein Wort von dir an deiner Seite sein sollen, auch auf die Gefahr hin, dass du mich weggeschickt hättest. Wofür, wenn nicht für genau solche Zeiten im Leben, hat man eine Schwester? Ich versteckte mich hinter dem Schild, bitte nicht stören. Dafür schäme ich mich. Aber bitte nicht du, Biene. Bitte nicht du. Am Morgen nach der Ausschabung fuhr sie mit dem Bus nach Hause, backte einen Kuchen, schlug die Zeit tot. Freitag, Samstag, Sonntag. Am Montag ging sie wieder zur Arbeit mit einem Körper, der weiterhin schwanger spielte und sich auskotzte, wann immer es ihm beliebte, auf dem Schulweg, auf der Lehrertoilette. Untenrum hatte sich etwas verändert. Etwa 10 Tage hielten die Nachblutungen an, immerhin ein reinigendes Gefühl. Es sollte bloß niemand etwas mitbekommen. Biene sagt, wenn du gerade dein Kind verloren hast, willst du nicht darauf angesprochen werden. Erst recht nicht, weil es ein Tabuthema war. Über Fehlgeburten sprach man nicht. Ihr Baby war zum Klinikmüll gekommen. Die Sternenkinderregelung, die eine Meldung beim Standesamt und eine Bestattung ermöglicht hätte, trat erst 15 Jahre später, 2018, in Kraft und brachte regen öffentlichen Austausch über Fehlgeburten mit sich. Sabine sagt, mein Frauenarzt und der Arzt in der Klinik behandelten die Fehlgeburt als eine rein biologische Angelegenheit. Für sie war es nichts, was auch die Psyche betraf. Hilfsangebote gab es nicht. Biene schwieg und machte alles mit sich allein aus. Sie sagt, ich versuchte zu verarbeiten, dass mir der Fötus herausgenommen, weggenommen, ja, dass mir etwas geraubt wurde und dass das alles so technisch war. Vielleicht ist es anders, wenn du dein Kind durch einen natürlichen Abgang verlierst. Ihr Körper litt unter der Gleichzeitigkeit von Schwangerschafts- und Ausschabungssymptomen, ihre Seele unter der Einsamkeit. Sie sagt, mein Mann hatte diese Erfahrung ja nicht. Das wochenlange Hoffen hatten wir gemeinsam. Das Erlebnis der Fehlgeburt war meins. Trotzdem war er ihr Halt. Der Gedanke, ihn zu haben, tröstete sie. Ein Leben ohne Kinder, voller Reisen und Zweisamkeit, war eine Option, die sie hinter ihrem Kinderwunsch in Position brachte. Aber zuerst wollte sie wieder zu ihrem Plan zurückkehren. Der Weg dorthin war schmerzhaft und oft wie ein Teufelskreis. Da sie nicht über die Fehlgeburt redete, wurde sie, Ehefrau, kinderliebende Lehrerin, oft gefragt, ob sie, wir Frauen kennen diese Formulierung, denn keine Kinder wolle. Sie reagierte schauspielernd, lenkte die Gespräche vom Schmerz und von der Gefahr weg, womöglich mit Samthandschuhen angefasst und isoliert zu werden, ohne die Chance auf weitere Verabredungen, Einladungen, Ablenkungen. Dann lieber die ganze Sache verdrängen und zu Hause still leiden. Heute wünscht Sabine sich, sie hätte sich geöffnet, um Hilfe erfahren zu können. Sie sagt, mittlerweile weiß ich, dass es überhaupt nicht schlimm ist, Hilferufe abzusetzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich öffnen, sobald ich mich selbst öffne. Doch noch hatte die Scham sie fest im Griff. Biene stürzte sich auf das sichere Terrain ihrer Arbeit, auf dem sie fehlerfrei funktionierte, fraß die Wut auf alle, die mit Kindern gesegnet waren, in sich hinein. Trauerte still. Um das Kind und um sich selbst. Darum, möglicherweise keine Mutter zu werden. Ihr Lebenskonzept, ihr Lebenssinn stand auf dem Prüfstand. Was sie verloren hatte? Sie sagt, im Prinzip meine Zukunft. Sie suchte sich eine neue Frauenärztin, das komplette Gegenteil vom Gynäkologen zuvor, herzerwärmend, empathisch und Psychotherapeutin noch dazu. Die Ärztin sprach zu ihr, dass man im Leben auch viel weitergeben könne, wenn einem das biologische Weitergeben nicht vergönnt sei. Sabine sagt, das tröstete mich sehr. Ich könnte Bücher schreiben, mich um Nichten und Neffen kümmern, und mich auf meine Schüler konzentrieren. Auch wenn das alles natürlich nicht dasselbe wie ein eigenes Kind ist, aber der Gedanke der Ärztin war stark. Biene schöpfte Mut und wollte gern wieder schwanger werden. Was im schlimmsten Fall auf sie zukommen würde, wusste sie ja bereits. Indessen kroch, als sie soweit war, der Druck wieder ins Ehebett. Sie wurde schwanger. Und verlor auch dieses Kind. Es passierte früher, schon in der 7. Woche. Wieder waren keine Herztöne feststellbar. Sie sagt, da ging die ganze Scheiße von vorne los. Wenigstens wurde sie dieses Mal nicht hingehalten. Die Ärztin agierte beherzt und schnell, schickte sie sogleich zur Ausschabung ins Krankenhaus. Die Nacht war so grausam wie die vor einem Jahr. Die alte Frau im Bett neben ihr lag im Sterben, wand sich und redete wirres Zeug. Sabine sagt, so sah ich mich in 40, 50 Jahren dort liegen, eine einsame, kinderlose Frau. Die Worte des Professors, der sie operiert hatte, dröhnten in ihren Augen. Sie sollten sich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass es bei ihnen nicht klappen könnte. Nein, er sagte, anfreunden. Sie solle sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass es bei ihr nicht klappen könnte. Tick, tack, tick, tack, machte die biologische Uhr dazu. Tick, tack. Mit 33 Jahren gehörte Sabine bereits zur Risikogruppe. Tick, tack. Der dunkle Schlund, den der Professor heraufbeschworen hatte, lauerte unter ihrem Bett. Wieder war sie allein. Alle steckten in den Vorbereitungen zur Hochzeit unseres Bruders. Hilfestellungen von Seiten des Krankenhauses gab es nicht. Ihr Traum, Mutter zu werden, drohte zu zerplatzen, dieses Mal vielleicht endgültig. Die Erde bebte. Sie sagt, ich war wie vor den Kopf geschlagen. Taub. Nur, dass sie nach der zweiten Ausschabung schneller aus dem Hormonschlamassel herauskam, war ein kleiner Trost. Ansonsten alles wie gehabt. Routine fast. Zurück zur Arbeit gehen, sich nicht krankschreiben lassen, sich nichts anmerken lassen, nicht darüber sprechen, nicht im falschen Moment übergeben. Sie sagt, ich wollte auf keinen Fall, dass in der Schule gemunkelt wird. Die Schule sollte für mich minenfreies Gebiet bleiben. So schützte sie sich. Noch mehr Druck, und sei es in Form von mitleidigen Blicken oder gut gemeinten Ratschlägen, hätte sie nicht ertragen können. Sie war jetzt die arme Frau mit 2 Fehlgeburten. Es war schon schwer genug für sie, dieses Stigma, wie sie es nennt, im Verborgenen zu tragen. Sie sagt, ich hatte wieder versagt. Mein Selbstvertrauen lag in 1000 Teile zersprungen am Boden. Die Scham, sie umklammerte Sabine auch nach der 2. Fehlgeburt, fester sogar als beim 1. Mal. Und diese hinterlistige Konditionierung bohrt ihr bisweilen noch heute Stachel ins Herz. Dass die natürlichste Sache der Welt auch die privateste Sache der Welt ist, hat sich offensichtlich noch nicht herumgesprochen. Ich hatte nicht den Mut zu sagen, wie schrecklich es mir ging, und vielleicht habe ich auch den richtigen Moment verpasst, blickt Sabine auf jenen Sommer und insgesamt 2 traurige Jahre zurück. Sie sagt, ich habe keinen Umgang mit meiner Trauer gefunden, außer mich abzulenken. Meine Gefühlswelt habe ich mit niemandem geteilt. Wie weh diese Einsamkeit tut. Zusätzlich zu dem eigentlichen Schmerz kann ich nachempfinden. Wenn ich nach Flohs Tod das Gefühl hatte, die Last der Welt allein tragen zu müssen, war ich kurz vor der Kapitulation. Gelähmt, ohnmächtig und auch selbstgerecht und ungerecht, obwohl ich auf das Mitgefühl meines Umfelds bauen konnte. Die Trauer um die Fehlgeburten jedoch war eine tabuisierte. Sabine sagt, weil das Thema in der Öffentlichkeit nicht stattfand, hätte es mich so viel mehr Kraft gekostet, offen darüber zu sprechen. Bei Flohs Tod habe ich den Unterschied festgestellt. Bei dem tragischen Unfall eines 35-Jährigen meint jeder, mitreden zu können, zieht sie den Vergleich. Wieder kapselte sie sich in ihrem Schmerz ein und spielte nach außen hin die Ungebrochene. Sie ahnte nicht, dass Unausgesprochenes wuchern kann, wie ein Tumor, heimlich, still, leise. Die Strategie, den Schmerz auszublenden, ging auf. Irgendwie. Erst als sie und ihr Mann sich Jahre später trennten, lernte Sabine, wie wichtig es ist, Bedürfnissen und Gefühlen Raum zu geben, um sich selbst Luft zu verschaffen und um den Menschen ringsum die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Sie ist großartig, meine Schwester, wie sie genau das jetzt in diesem Moment macht. Und noch viel mehr, sie schwingt sich zu einem Plädoyer für Offenheit auf. Sie sagt, man kann nichts verlieren, nichts. Es ist total bescheuert, ein Bild von sich aufrechtzuerhalten, dass man keine Hilfe bräuchte. Es ist falsch zu schweigen, es hat nur Nachteile. Sobald ich hinter meiner Fassade hervorgekommen bin, haben die Menschen ihre Herzen geöffnet. Ich weiß nicht, warum ich immer perfekt funktionieren wollte. Gefühle zu zeigen, verurteilte ich als Schwäche. Aber das ist es eben nicht. Es ist sehr stark zu sagen, dass du Hilfe brauchst. Es ist sehr stark, deine Bedürfnisse zu äußern. Es ist sehr stark zu sagen, dass du nicht weiter weißt. Lass die Welt wissen, was dir passiert ist. Lass es sie spüren. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Danke, Biene. Ein Jahr später brachte meine Schwester Leander zur Welt. 2 Jahre später darauf kämpfte sich Rasmus ins Leben. Sabine lernte andere Formen von Schmerz und Einsamkeit kennen, aber auch gewaltige Dimensionen von Freude und Liebe. Vielleicht waren die Fehlgeburten Geschenke an sie gewesen. Vielleicht hatte sie dadurch gelernt, liebevoller auf sich selbst zu schauen, darauf, was sie braucht. Gute Gespräche, enge Freundschaften, echte Gefühle. Vielleicht hatten sie ihr dabei geholfen, anzunehmen, was im Leben geschieht und das Perfektsein loszulassen, auch wenn all diese Gedanken sich ihr erst viel später zeigten. Als Flo starb, stand sie zu ihrer Trauer. Zuerst war da noch ein Zögern. Sie fragte sich wieder einmal, ob sie die Menschen mit ihren Gefühlen belasten könne. Doch dann brach die neue Sabine sich Bahn. Sie sagt, wenn diese Menschen Teil meines Lebens sein wollten, dann mussten sie damit klarkommen. Wenn ich das Gefühl hatte, sie mit dem Tod meines Bruders konfrontieren zu müssen, dann war das richtig. Manchmal fragen Leander und Rasmus nach den beiden Kindern, die ihre Geschwister hätten sein können. Dann schafft Sabine es, sich auf die Dankbarkeit zu konzentrieren. Sie weiß, dass ihre Sternenkinder viel tiefere Narben zurückgelassen hätten, wenn Leander und Rasmus nicht doch noch zu ihr gefunden hätten.